Mit Weihnachten nähert auch das Jahresende und man fragt sich, wo sind die 365 Tage, wo ist die Zeit geblieben? Und gleichzeitig kommen auch Gedanken auf zu dem, was gut und weniger gut gelaufen ist. Und über allem vielleicht auch die Sinnfrage, für was sich eigentlich das Leben lohnt. Herzlich willkommen zu dieser Sendung in der Weihnachtswoche, wo wir genau diesen Fragen nachgehen. Und ich freue mich sehr, das mit dem Christoph Sigrist zu machen. Der Christoph Sigrist, bis im letzten Frühling Grossmünsterpfarrer. Er hat mit 61 gesagt, jetzt ist genug. Und nach 35 Jahren seine Pfarrstelle buchstäblich an den Nagel gehangen. Christoph, wir machen diese Sendung zu Weihnachten nicht zum ersten Mal zusammen. Angefangen haben wir bei Corona auf der Dachterrasse vom Storchen und zwischen der leeren Kirchenbänken in der grossen Zürcher Kirche. Und seither hat sich daraus fast schon eine kleine, schöne Tradition ergeben. In anderen Jahren war allein schon die Terminfindung in dieser Zeit eine grosse Herausforderung. Und jetzt ist da plötzlich viel mehr Zeit.
Das glaubst du, Claudia. Ich finde es schön, dass die Tradition da ist, weil Weihnachten heisst immer traditionell, das alles feiern. Und von dort her passt ja das noch zur Zeit. Mit der Terminsuche hast du in dem Sinn Pech, dass ich normal bin wie jeder, der pensioniert wird, nämlich hat ja keine Zeit. Das heisst, man nimmt sich Zeit für das.
Du bist ja nicht wirklich pensioniert. Du hast gesagt, ich mache noch mal etwas anderes. Du bist ja auch erst 61.
Ja, ja. Also, aber weißt, so hat man es gesagt, ja. Und so fühlt man sich auch. Ich denke, es ist halt der Punkt, für was nimmt man sich Zeit. Und bis zum letzten Jahr habe ich mir Zeit genommen, an Weihnachten immer für den Menschen. Ich war ständig eigentlich hinter der Fassade auf Besuch. Und das habe ich jetzt natürlich nicht mehr. Und so hast du das Gefühl, ich habe mehr Zeit. Ich habe es oft anders ausgefüllt. Ich bin zum Beispiel jetzt heute Morgen an der Universität und habe Zeit mit meinen Studentinnen und Studenten. Ich glaube, so versuche ich jetzt neu mich einmal wieder zu beschreiben, was ich jetzt bin.
Das ist ja nicht ein spontaner Entscheid. Du hast dir das ja überlegt und hast dir sehr wahrscheinlich auch Gedanken gemacht. Wie kommt denn das nachher? Was mache ich nachher? Jetzt so mal im ersten Jahr läuft es so, wie du es dir vorgestellt hast?
Ja, in dem Sinn, dass ich mir das Alter jetzt umarmen tue. Weil ich bin mit 61 nicht mehr so wie mit 40. Und das Alter umarmen heisst, dass ich jetzt in die Phase komme, wo ich einer nächsten Generation vieles weitergeben von der Erfahrung, die ich habe. Das ist eben die Kette von Generationen oder das Einweben in ein Netz von Generationen. Und das ist für mich überraschend, dass ich da eine Resonanz habe von den Leuten, die auf mich zukommen, die das hören wollen, dass ich auf einmal gefragt bin von Erfahrungen, die man hören will. Und das ist natürlich eine grosse Wertschätzung. Wertschätzung ist, wenn man das Gefühl hat, der andere hört wirklich zu. Und das erlebe ich jetzt sehr stark.
Also, aber die Leute haben dir vorher auch schon zugelassen?
In einer anderen Funktion. Ich würde sagen, ich habe ja immer Kanzler auf dem Meerplatz runter. Oder im Münsterplatz von Frau Münster. Und jetzt tue ich Kanzler nicht mehr im Münsterplatz, weil ich nicht mehr Kanzler habe. Aber ich bin immer noch der, der am Münsterplatz geht, ohne Kanzler. Und da erlebe ich wirklich manchmal sehr spannend, dass die einen sehen hinter mir noch Kanzler und sagen, ist der Pfarrer. Ja, ist der Pfarrer. Und die anderen sehen in mir den Christoph Sigrist, der einen Erfahrungswert hat, wo man möchte fragen, was meinst du zu dem und dem. Da habe ich ganz verschiedene neue Rollen, die ich auf einmal entdecke und die ich sehr spannend finde.
Das Ruder oder Zügel, sage ich jetzt mal, aus der Hand zu geben, da besteht ja auch Gefahr, dass man sich treiben lässt.
Die Gefahr habe ich nicht, weil ich mich schon immer treiben habe vom Anspruch vom Nächsten, der sich mir anvertraut. Das hat sich nicht verändert. Das heisst, du kannst Beziehungen nicht pensionieren lassen. Du kannst ein Amt kannst du loslassen. Ich habe immer mit Beziehungen geschafft, weil der christliche Glaube ja nur aus Beziehungen besteht. wenn ich ja von meiner Tradition religiös rede. Und so sind die Beziehungen immer die, die jetzt auch noch spielen, wo meine Identität als Pfarrer ja nie aufhören lässt, weil ich bin, glaube als Pfarrer geboren und sterbe als Pfarrer.
Wenn wir bei dieser Pfarrerstelle vielleicht beim Grossmünster auch noch bleiben, bei Weihnachten, in dieser Weihnachtswoche bleiben, das bedeutet ja für den Pfarrer nicht nur im Grossmünster, das ist ja Hochsaison, an Predigten, an gefüllten Kirchenbänken. Was bedeutet das jetzt für dich, das Jahr? Du hast gesagt, nicht mit leerer Agenda, aber nicht mit Predigten, nicht mit überlegen, Predigt schreiben, nicht mit Gottesdienst halten. Ist das ein spezieller Moment, ein anderer Moment? Oder wie kommt dir das jetzt vor, so die Weihnachtswoche?
Das ist ein schwieriger Moment. Du musst dir
vorstellen. Schwermut drin?
Nicht Schwermut.
Wehmut.
Trauer. Von Loslassen. Mhm. Von auch etwas absterben. Weil ich bei 60 Jahren bin ich in dem Zug war. Du musst dir vorstellen, ich bin jetzt 35 Jahre als Pfarrer, aber vorher bin ich ja Diakonensohn, da habe ich ja das Gleiche erlebt. Bin immer am ersten Advent wie so Märchen in dieser Bahn aufs Gleis gesetzt worden. Mit dem Adrenalinstrom bin ich durchgegangen, bis so mit 25 ist der Abend um 5 und dann bin ich weggegangen. Und jetzt bin ich in dieser Woche, wo wir jetzt reden, bin ich plötzlich nicht mehr auf dem Gleis, wo ich immer mich erlebt haben. Und das ist für mich eine schwierige Zeit. Ich glaube, jetzt bin ich in einem anderen Gleis, wo ich auf einmal merke, ja, das kann ja auch ein normales Gleis sein. Weil also, viele sind ja in dem Gleis.
Wenn oder? Wir jetzt aber bei dem Bild vom Gleis bleiben, ja. Hast du das Gefühl, du hast einfach angehalten? Hast du das Gefühl, du bist entgleist?
Nein, ich habe das Gefühl, die Weiche hat mich auf ein neues Gleis gesetzt, wo ich noch nicht genau weiss, was das ist. Aber ich spüre auf einmal, auf dem Gleis sind ganz viele Wege. Ich bin angehängt an einen Zug, wo ganz viele auch da drin sind. Und das finde ich wieder sehr spannend.
Ich mag mich auch erinnern, du hast an dieser Stelle auch schon gesagt, Adrenalin und du freust dich und jetzt in den letzten Zügen für die Predigt, aber die Familie muss in dieser Zeit oder hat in dieser Zeit immer müssen zurückstehen. So Weihnachten feiern, wie man das so kennt, das hat es halt für die Pfarrersfamilie so nicht gegeben. Das ist jetzt möglich.
Ja, ist möglich und ist ein neues Empfinden, dass das wirklich auch so passiert. Dass man das auch so kann leben. Für mich ist es etwas Fremdes. Weil das kann man ja kaum mir nachempfinden. Ich habe nie Familienweihnachten so erlebt, wie man es immer wieder zelebriert. Nur muss ich ja sagen, ist das zelebrierte Weihnachtsbild als Familienbild ja gar nicht christlich, sondern das ist ja ein bürgerliches Bild aus dem vorletzten Jahrhundert.
Aber eine schöne Tradition.
Nicht für alle. Ich sage immer, die 4 Stunden am Heiligabend zwischen 6 und 10 ist die Hölle für ganz viele Familiensysteme. Da habe ich ja, weiss Gott, jetzt so viel generiert von Erfahrungen, dass das Nadelöhr, wo auf einmal dir gespiegelt wird, dass in deiner Familie ein Bruch ist, dich völlig in Scham oder in Hilflosigkeit hineinrührt. Und da muss ich schon sagen, ich habe also keine einzige Familie, habe ich jetzt erlebt, wo es eine heile Familie gibt. Eine heile Familie habe ich in meiner jahrzehntelangen Erfahrung nicht erlebt. Und an Heiligabend bricht das auf. Und darum sind für mich nach wie vor die Lehrmeister, die Obdachlosen und die von der Herberg Zweimal. Ich gehe zum Beispiel in diesen Tagen, kann ich freiwillige Juka von der Solidara in Zürich, weil ich oft das musst du spüren, weil das sind meine Lehrmeister, die dann reinkommen. Die dann eben ihre Brüche mir erzählen können, wo ich auf einmal finde, ah, da bin ich nicht allein, wenn ich jetzt auch ein bisschen Bruch habe von dem, was ich sonst immer so kann in dieser
Zeit. Aber lässt dich dann gleich ein auf das Ereignis, auf das neue, auf die neue Erfahrung auf Familienweihnachten?
Ja.
Probierst du das jetzt gleich mal so ein bisschen aus.
Ja, natürlich. Ja, das habe ich immer ausprobiert.
Einfach anders.
Jetzt probiere ich es anders aus. Und so, mir geht es wahrscheinlich so, wie ganz viele jetzt bei dem Ausprobieren. Es ist ja immer das Versuchen, Konstellationen zu suchen, wo es einem gut tut. Weil die Sehnsucht in diesen Tagen, dass ich Augenblick erlebe, wo es einem gut tut, das ist, glaube ich, das, was uns verbindet. Und auch meine Familie oder mich selber. Und das sind jetzt neue Wege und neue Gleise, die ich jetzt auf einmal befahren kann.
Neben den Festtagen, der Familie, die durchaus auch Spannungen natürlich mit sich bringen können, ist die Zeit auch da, um zurückzuschauen. Du hast ein bewegtes Jahr mit einer grossen Entscheidung, hast dir gewisse Sachen vorgenommen. Ist es so gelaufen, wie du es dir gedacht hast? Hast du das mal machen in dem Jahr, wo du dir vorgenommen hast? Oder ist nicht alles so aufgegangen, wie du eigentlich gedacht hast, es müsste kommen?
Es ist wie beides. Ich glaube, das ist halt das Leben. Manchmal ist es aufgegangen, manchmal ist es anders gekommen, manchmal ist es überraschend anders gekommen. Was aufgegangen ist, ist, dass ich loslassen konnte. Und dass ich merke, in dem Loslassen liegt das Geheimnis, dass ich nämlich wieder etwas Neues bekommen kann. Was ich auch erkenne, ist, dass auch für mich das Loslassen nicht einfach ist. Das heisst, ich bin auf einmal vom Prediger von der Kanzel bin ich zu dem Zuhörer im Kirchenschiff verwandelt worden. Und merke, mein Gott, hast du dort einfach geredet von loslassen, wenn es selber so schwer hat. Und eins, was ich selber schwer hatte in diesem Jahr, ist, ich musste loslassen von Büchern. Und du glaubst nicht, ich kann zwei Sachen nicht fortrühren. Das ist Brotscheiben und Bücher. Und jetzt habe ich loslassen, weil wir den Wohnraum verkleinern. Und das Loslassen von diesen Büchern, die leben, die mit mir Jahrzehnte geschnurrt haben, aufzuzeigen, jawohl, das kommt in die Hol- und Bringbibliothek von der Helferei, das muss ich fortrühren, das tue ich verteilen und so weiter. Das ist sehr schwierig. Also, auch ich muss sagen, jawohl, Sigrist, das eine ist, loslassen, das andere ist das tun. Und das ist etwas, was mir gut tut in diesem Jahr.
Fragst du dich dann gleichzeitig auch, warum das eine gelingt und das andere nicht? Oder lässt das warum gar nicht zu?
Das Geheimnis, glaube ich, in dem ganzen Wochenabschnitt, den wir jetzt haben, ist, das Warum loszulassen. Das ist ja die mystische Erfahrung. Von dem ohne Warum können annehmen, dass ich geboren bin in dieser Welt. Nur glaube ich an mir selber, dass das Warum immer wieder kommt. Weil wir wollen das Komplexe, das Krüsimüsi-Zeug, von dem, was einem immer wieder passiert, will man doch irgendwie ordnen. Wir wollen das Krüsimüsi einfacher haben. Und das, glaube ich, das klingt manchmal und manchmal klingt es nicht.
Und ist es nicht auch ein bisschen Versuchung nach der Sicherheit, dass alles nicht umsonst ist, wenn man so im Kirchenbank sitzt und so ein bisschen reflektiert und ein bisschen zurückgelangt, auch wenn es jetzt nicht eine Lebensbilanz ist und man im Sterben liegt, aber einfach halt auch so Ende Jahr ein bisschen zurückschaut.
Ja, vielleicht ist die Zeit sogar die Zeit, wo das Zurückschauen etwas Neues kann geboren werden. Es gibt einen wunderschönen Satz von Angelus Silesius, der heisst, wenn Gott nicht in dein Herz geboren ist, dann wäre die Welt verloren. Das heisst, wenn du kannst im Zurückschauen und im Führerschauen plötzlich entdecken, dass etwas Neues geboren wird von einer Einsicht, von einem mutigen Schritt oder von irgendetwas, das schon lange brach liegt und du sagst, das packe ich jetzt an, dann habe ich das Gefühl, ist das so wie ein Widerschein von dem, was die Weihnachtsgeschichte erzählt. Und in jeder Geburt kommt ja ein Kind auf die Welt. Und das ist ein Versprechen. Und das Versprechen ist immer ein Fächer auftut, nach vorne. Und so erlebe ich auch jetzt privat oder auch nicht privat in meinem Beziehungsnetz, dass ganz viele Versprechen eigentlich aufgehen. Das finde ich noch sehr überraschend. Ein Versprechen zum Beispiel von einer Flüchtlingsfamilie, die ich begleite schon seit Jahren, die kann ich ja nicht irgendwo in Pension schicken, sondern die begleite ich immer wieder. Da kommt vor etwa Woche, zwei, kommt sie, wir treffen uns alle Monate mal, und die Frau, die bis jetzt null Deutsch konnte, hat in dieser Zeit, wo ich vor war in Nepal, in meinem Hilfswerk, hat sie so gut Deutsch gelernt, dass sie mit mir voller Freude einfach Deutsch geredet hat. Und das war natürlich für mich Weihnachten gewesen. Und für sie auch, weil da ist etwas Neues für mich sichtbar worden, von dem, jawohl, Ich will einen Beitrag leisten für die Schweiz wegen meiner Kinder. Also, es ist an mir, die Sprachwelt da zu verstehen. So meine ich, kann man auch Weihnachten verstehen.
Du hast gesagt, das Loslassen war schwierig. Und jetzt ist es doch rund 9 Monate her. Es ist aber auch eine Chance zum Reflektieren. Ist es das Leben gewesen, das ich leben wollte? Und jetzt muss ich loslassen? Und was will ich denn jetzt noch mit meinem Leben machen?
Ja.
Bist du Pfarrer, musst du sagen, das war das Leben gewesen, das wollte ich immer machen. Jetzt rückblickend.
Ja. Ja. Und da ist es Glück. Das fällt einem zu. Das ist ein unverfügbares Ding, wenn du kannst sagen, im Alter von mir, das, was ich da habe, das, was ich gerne da habe, das ist das, was ich wollte.
Das war mein Leben.
Das, und das verbinde ich mit meinem Leben. Mhm. Da ist es Glück, weil ich immer wieder zu tun habe mit Armutsgeschichten, wo ich merke, dass es unverfügbar ist. Weil schlussendlich tust weder du noch ich entscheiden, dass wir da geboren sind. Und wenn ich in den Armutsgebieten, jetzt von Nepal oder von Zürich, mich mit Leuten in Verbindung bringe, komme ich immer eine gewisse Scham über. Weil die Scham löst das aus, ich habe ja nichts dafür, dass ich so geboren worden bin, hier in der Schweiz, wie ich geboren worden bin. Und zum anderen, dass ich heute kann sagen, ja, der Beruf, Pfarrer ist eine Berufung, die ich dürfen ausüben durfte. Und die ich auch in Zukunft ausübe. Das ist wie ein Bauer. Also melken tut ein Bauer immer, auch wenn er einen Stahl hat oder nicht. Dann, glaube ich, ist das etwas, wo ich auch dankbar bin. Und eine Folge von Verhalten, wo dann in mir drin wächst, ist Demut. Also das ist etwas, wahrscheinlich, wo ich jetzt in diesen Monaten noch mehr habe, so eine Demut, eine demütige Phase, die sagt, ja, so viel hast du nicht dazu beigetragen, dass du das Glück so hast können fassen. Und ich hoffe, dass die Weihnachtszeit für viele so Augenblick zuspielt, wo jedes Leben einen solchen Augenblick erlebt, wo man demütig annehmen kann und sagen, ah, mal, das ist sehr schön, was ich jetzt so erlebe. Das glaube ich schon.
Ein Haufen Leute, die dich halt ein bisschen aus der Ferne verfolgt haben, aber natürlich halt medial auch verfolgt haben, weil umtriebig, weil halt auch mit verrückten Ideen und weil die Kirche halt auch im Vordergrund gestellt worden ist, sagen, ja, also, wie kommt einer dazu, so ein Amt mit so einem Engagement, Grossmünsterpfarrer, grösste Kirche in Zürich, vorzeitig, frühzeitig, einfach zu gehen?
Ja, das sind verschiedene Gründe. Das eine ist...
Aber kannst du das verstehen, dass die Leute das nicht verstehen?
Kann ich nicht verstehen.
Kannst du nicht verstehen?
Natürlich kann ich es verstehen. Aber ich kann es darum nicht verstehen, weil jeder ist am Schluss beim Grab entweder Asche oder ein Leichnam.
Ja gut, aber jetzt bist du 61, also nicht am Ende des Lebens.
Ich habe einen Beruf, zum Glück, wo der Tod eintrifft, seit Geburt bis zum Tod. Und die Verletzlichkeit vom Leben, von jedem Leben, auch von dem, der öffentlich so prominent gekommen ist, wie ich anscheinend das auch so wahrgenommen habe, die Verletzlichkeit, das ist Weihnachten, das feiern wir jetzt. Das Geheimnis vom Leben ist Verletzbarkeit und Verletzlichkeit. Und das können zu erleben, das ist etwas vom Schönsten. Weil jeder ist ja am Anfang des Lebens so verletzlich gewesen, dass er angewiesen ist auf andere. Und das, glaube ich, das habe ich nicht nur mir zeigen, sondern auch öffentlich zeigen, dass jeder Kirchenturm, jedes Amt, das Grossmünster noch mehr, immer einsteht für eine Theologie, eine Philosophie von der Verletzlichkeit des Lebens, die DNA ist, von jedem Leben. Und das nicht zu vergessen, das ist, glaube ich, etwas, was in unserer Schweizer, westeuropäischen Kultur ganz schwierig ist. Weil wir meinen immer, ja, wir haben alles im Griff. Das Geheimnis davon ist, wir haben gar nichts im Griff. Und das bricht jetzt hier in der Welt etwa die wieder ein. Und plötzlich, auch in der Seelsorge, merke ich, dass das, was in der Welt man nicht im Griff hat, plötzlich in meine Biografie hineinbricht. Und ich muss dann hören, Herr Pfarrer, ich habe gar nichts mehr im Griff. Und das nicht im Griff haben, das ist ein Boden, wo jedes Leben eigentlich hat.
Also das heisst eigentlich nicht das grosse Ziel, nicht die grossen Meilensteine, sondern eigentlich der Weg dorthin, von Anfang bis am Schluss, ist das Ziel.
Das ist ein schöner philosophischer Satz, beschreibt aber einen gewissen Aspekt von der Wahrheit, natürlich. Weil das Ziel kann immer anders sein. Du weißt nie beim Weg, welche Weiche das jetzt wieder kommt. Und wenn du dich so verbohrst aufs Ziel, dann fräst du am Ziel vorbei. Das ist, finde ich, ein sehr gutes Bild. Und wir können ja aus dem heraus dann eine Einsicht haben, dass ich nicht in der Zukunft lebe. Sagen, ja, wenn ich dann pensioniert werde, dann fange ich richtig an zu leben. Das höre ich viel. Oder in der Vergangenheit, ja, früher war es noch viel schöner, als ich als Kind war und Großmutter hat noch die Bibel gelesen und so weiter. Sondern, dass ich in der Gegenwart bin und in der Gegenwart das können anschauen, was kommt und das können umarmen. Und dann gelingt es, dass ich die wirklich sehr betroffen bin und auch berührt. Und das passiert ja sehr viel.
Wenn wir das jetzt oben runterbrechen und bei dem Bild bleiben, der Weg ist das Ziel, dann kann man das ja auch abnehmen auf eine Herausforderung, auf ein Projekt. Du bist ein regelmäßiger Berggänger schon immer gewesen, hast jetzt die Zeit genutzt und hast gesagt, Nepal hast du schon angetönt. Nepal, das weiss man, das ist das Land der Höhen und der grossen Berge. Hast so ein Projekt gemacht. Ist dort auch der Weg das Ziel gewesen?
Absolut. Ich gebe dir eine Situation. Ich habe wirklich wählen, den 6000er Gipfel besteigen.
Und wie lange ist das Projekt bei dir schon im Kopf herumgeschwirrt?
Sicher 6 Jahre.
Gut. Und ich habe immer schon gesagt, das mache ich, wenn ich mal nicht mehr Pfarrer bin?
Nein.
Also am Grossmünster?
Ich habe es ja schon mal versucht und dann hat das Wetter einfach gesagt, Sigrist, du bist zu wenig fit, also komm wieder runter. Und das Mal habe ich mir das wirklich, habe ich das wollen. Und jetzt muss der das schildern, oder? Dann gehe ich mit dem Hilfs-Sherpa mit einem 25-jährigen Nepalesi gehe ich da die Flanken drauf. Und ich habe mich gut akklimatisiert und ich vertrage das.
Und du hast trainiert.
Und ich habe trainiert. Aber am Schluss, ganz am Schluss, habe ich nicht mehr mögen. Ich bin mehr an Anschlag gekommen und bin abgesessen. Bin abgesessen und gesagt, so, das war jetzt gut. Der Weg war jetzt sehr gut. Ich habe das Ziel nicht erreicht. Bin gehöckelt, habe alles gesehen, an einem Porno, die
Aulagierung. Aber nicht das Oberste.
Aber nicht so oberst gsi. Ich han nicht mehr mögen. Das gibt es sehr viel. Und ich bin dann sehr ehrlich und nicht mehr mögen. Der richtige Bergführer, der hat ein bisschen ein Büchli gehabt, der hat nicht so gut mögen. Der ist nach einer Viertelstunde gekommen, sitzt neben mich her, nimmt das Handy führen und sagt, du Christoph, wir sind bei 5.995 Meter. Du gehst noch ganz rauf, 20 Meter. Und ich denke innerlich, sicher nicht. Und er sagt, du lässt den Rucksack da, du nimmst meinen kleinen Bub mit und dann machst du das. Und ich glaube, in dem Wort schwingt ein bisschen die Engelstimme mit. Nämlich, plötzlich spüre ich mir drin, ich wollte das nicht wollen, dass ich aufstehe. Und habe dann mit meinem Engel, dem Jungen, habe ich die letzten 20 Meter gemacht. Und ich glaube, die Stimme von dem, was ich auch nicht mag, er ist dann hocken geblieben, von dem, dass man sagt, komm, jetzt machst einen anderen Weg weiter. Das ist, glaube ich, die Philosophie vom «Der Weg ist das Ziel». Weil du kommst anders als das Ziel. Ich hätte doch nie gedacht, dass ich das Ziel dort habe. Sondern ich habe mein Ziel dort erreicht, wo ich abgehockt bin. Und das finde ich schon, dem denke ich schon noch viel nach.
Du sagst jetzt, das war der Engel. Könnte man sagen, es war auch einfach der Ehrgeiz?
Ja, du bist natürlich da wieder psychologisch oder philosophisch oder weißt du, guck, ist doch gleich, wie du das interpretierst. Ich lasse die Freiheit, das interpretieren, wie du willst. Das Erlebnis an und für sich tut dir selber die Interpretation zuspielen.
Oder dann frage ich andersrum. Ist das Erlebnis, du bist dort auf dem Bänkchen gehöckelt, knapp unter dem Gipfel, oder im Schnee und unter dem Gipfel und eigentlich mit dir selber im Reinen gewesen und hast gesagt, es ist gut. Ist das Erlebnis, dass du das jetzt gleich gemacht hast, gleiches anders?
Es ist ein anderes Erlebnis. Und das hat nichts zu tun mit Ehrgeiz, sondern es hat zu tun, dass von außen her muss ein Impuls kommen, dass du einen weiteren Schritt machst.
Also gut, dann tue ich Ehrgeiz, weil das ist vielleicht negativ behaftet, dann tun wir sagen, also, wie viele innere Schweinehunde hast du müssen überwinden, um die letzten Meter zu gehen?
Es gibt eine biblische Geschichte, wo es x Sauen ins Meer hineingehen. Es war eine Armee von Sauen, die hier runtergehauen sind. Ich glaube, das braucht es einfach. Nur kann ich das nicht selber machen. Ich hätte das nie gemacht.
Du hast den Impuls von außen gebraucht.
Und das finde ich jetzt vom Glauben her wieder sehr spannend. Und in dieser Woche erinnert sich ganz viele Leute, es kommen ja so viele Leute in die Kirche. Also jetzt heisst es nicht, es kommt niemand in die Kirche, niemand in den Gottesdienst. Aber man wird doch irgendwo hingezogen. Und ich glaube, die Sehnsucht ist da, dass der Impuls von außen her überkommst, um den nächsten Schritt zu machen.
Hast du den Impuls gebraucht?
Unbedingt, ich wäre also, ja schon nicht gegangen.
Also hättest du einfach noch ein bisschen länger können dort hückeln können und wärst dann gleich von allein gegangen?
Das ist ja das Geheimnis von Impuls von außen.
Wärst du nicht gegangen?
Nein. Sicher nicht. So wie war ich heute da sitze, muss das sagen, sicher nicht. Und ich wäre genauso glücklich oder anders glücklich wie jetzt. Und an dem denke ich schon, weil ich ja von meinem Beruf her kann ich ja immer wieder zu tun mit Menschen, die genau 20 Meter vor dem Punkt, wo sie wollen, absitzen. Und sie warten. Und den Impuls kannst du geben. Das war kein Pfarrer, das war ein Bergführer. Das heisst, den Impuls kann jeder geben. Das ist das Priestertum aller Gläubigen.
Also das wäre für dich jetzt auch nicht ohne den Impuls nicht eine Enttäuschung gewesen. Du bist nicht enttäuscht und hast gedacht, jetzt habe ich trainiert, bin viel besser dran, das Wetter ist gut und jetzt mag ich die paar Schritte nicht mehr gehen.
Überhaupt nicht. Nein! Enttäuscht überhaupt nicht. Ich bin ja überglücklich, dass es überhaupt so ist, dass das Wetter passiert. Ich glaube, Enttäuschung erst dann, wenn du dich so in das Ziel hinein verbohrst, dass du genau die letzten Meter, wenn du es nicht erreichst, dir alles andere wegschüttet. Das ist noch eine Einstellungssache, die ich philosophisch schon noch ziemlich, was soll ich sagen, ziemlich wichtig finde, dass ich immer mich überraschen lasse, dass das Ziel völlig anders sein kann.
Wie wichtig ist in diesem Schlussmoment dann halt gleich die Gruppe, dass du nicht alleine da warst? Du hast gesagt, mal der Impuls musste kommen. Aber ist es du als Person allein, die es am Schluss dann schafft? Oder ist die Gruppe, die es dir ermöglicht?
Nein, das ist logisch. Das ist die Gruppe. Wir sind angewiesen auf eine Gemeinschaft. Weihnachten spiegelt dir durch, dass die Gemeinschaft dich trägt. Wenn du sie nicht hast, macht sie unglaublich weh. Und sogar in unserer Tradition ist ja Gott nicht allein geboren, sondern das Bild von Marie und Josef ist ja das Urbild dieser Gemeinschaft. Und die Gemeinschaftlichkeit, das ist wahrscheinlich der Impuls, den die Menschen überall jetzt spüren wollen, den ich auch richtig finde, dass man die sucht, die Ort, wo die Gemeinschaftlichkeit passiert. Und ich hoffe, möglichst viele, dass sie das erleben in den Tagen und sich überraschen lassen, dass meist oder vielfach Gemeinschaft nicht dort erlebt wird, wo man sie eigentlich organisiert und will, sondern plötzlich sich einstellt.
Entscheid, wo man fällt, haben immer Konsequenzen, die man tragen muss. Sie sind nicht immer ganz so, manchmal halt so schlimm, wie sie können sein, wenn dann am Berg irgendetwas krumm geht. Hast du dir überlegt, also du begibst dich in ein Risiko aus dem Alltag raus? Ich meine, klar kannst auch hier umgehen, die Stegen abgehen, aber Bergsteigen bedeutet ein Risiko, wo man jetzt salopp gesagt ein Stück weit mit dem Leben spielt.
Ja, das habe ich ja schon viel öffentlich gesagt. Ich bin ja in die letzten Spalten geflogen. Und ich habe ja genau das erlebt, dass ich in die Grenzerfahrung komme und dass ich, ohne dass ich etwas dazu beitragen habe, wieder da bin und vis-à-vis von dir sitze. Ich glaube, für mich, aber das ist jetzt nur für mich, für dich ist es wieder anders, ist die Verflüssung von mir mit dem Berg wahrscheinlich der Ort, wo ich mir immer wieder zeigen kann, dass ich nichts dafür kann, dass ich da bin, weil ich das existenziell so ein paar Mal erlebt habe. Das glaube ich schon, dass das bei mir die Resonanz auslöst.
Ganzen Haufen, die im Himalaya auf einem Gipfel oben stehen, sagen oder erzählen von einem Erlebnis, am Himmel wirklich näher zu sein. Das Gefühl zu haben, am Himmel wirklich näher zu sein. Du als Pfarrer ist natürlich noch mal eine andere Geschichte. Hast du auch das Gefühl gehabt, du bist am Himmel näher?
Nein, das Gefühl habe ich nicht gehabt.
Weil aber du kannst es nachvollziehen, wieso die Leute das haben.
Natürlich. Das ist eine Aussage von Menschen, die sagen, jetzt habe ich den Ort gefunden, wo Himmel und Erde sich bei mir berühren. Und das kannst du an x Ort haben. Sogar in einer Autobahnraststätte kannst du das haben. Oder im Stau. Anscheinend kann man das haben. Die Welt ist mir verschlossen. Mir ist auch die Welt verschlossen am Meer. Erlebe ich das nicht, aber andere erleben es am Meer. Das heisst, es ist immer der Ort, wo ich, so kann man es beschreiben, die Berührung von Himmel und Erde, so wie ein vibrierender Draht da entsteht und ich in dieser Hochspannung bin, dann sage ich, boah, jetzt fühle ich mich ganz. Jetzt ist es so, dass ich ein grosses Ganzes umfasse.
Wie lange hast du den Moment geniessen? Weil du hast ja gewusst, musst du auch wieder runter.
Na klar. Das ist unverfügbar. Das kannst du einmal nicht bewusst steuern. Das kommt und vergeht gerade wieder. Das ist eben das, wo ich das Geheimnis vom Leben habe, beschreiben, das kannst du nicht heben. Du kannst es auch nicht herführen. Ich war schon x-mal auf einem Gipfel und habe ich das gar nicht gespürt. Das ist etwas, das sich einstellt.
Und wo kommt oder ist, wo nicht kommt,
sagst du? Wo kommt und wo nicht kommt. Und jetzt sind wir wieder bei der Warum-Frage. Du kannst natürlich warum oder so. Das Geheimnis bleibt, wenn es sich einstellt und du das spürst, dann bist du glücklich.
Und du fragst dich dann nicht, wenn du jetzt schon beide Erlebnisse gehabt hast, warum? Also das umtreibt dich dann nicht, du kannst es einfach so stehen lassen.
Nein, sicher, dann wäre ich ja ein Philosoph, der da irgendwo thront. Nein, ich bin natürlich in der Arena unten, in der Welt, und ich muss natürlich kämpfen wie verrückt. Und wenn es mir danach ist, dann frage ich mich, warum? Und jede Träne, die ich verbrühle, das ist eine Frage von dem Warum. Und ich halte dafür wahr, dass Gott irgendwann mal die Antwort ist. Aber ich verzweifle manchmal an dem Warum, auch ich selber. Das gehört auch zum Strugglen, wie man so sagt, zum Kämpfen im Leben.
Verbunden mit dem ganzen Abenteuer Himalaya ist natürlich auch dein Engagement bei deinem Hilfswerk in Nepal, wo du Präsident bist, wo ihr vor allem euer Projekt ist, Kind und Jugendlichen eine Ausbildung, eine Berufschance zu geben, weil aus Familien, die sich das nicht leisten können. Du hast das schon jetzt ein paar Mal gesagt, es macht dich demütig, die Armut auch dort zu sehen. Aber auf der anderen Seite, ja, man muss halt auch sagen, Erfolg, oder würdest du etwas anderes sagen, was ihr erreicht habt? Darf man von sagen, ja, Erfolg, auch wenn er nicht vergleichbar ist mit uns.
Erreicht haben wir ja nichts hier von der Schweiz, sondern der nepalesische Geschäftsführer hat so viel erreicht. Und was für mich schon sehr demütig gemacht hat, hat mir erzählt, wie er das Ganze aufgebaut hat. Das ist passiert durch Schmerz. Er hat seine zwei Brüder innerhalb von einem halben Jahr verloren durch Autounfälle. Und sein Vater hat sich das Leben nehmen. Und die Mutter hat ihn wieder ins Leben gerufen. Und dann hat die Familie gesagt, wir bleiben in Nepal. Und aus dem Schmerz heraus ist geboren worden, dass man den Kind in diesen Bergen, wo Streusiedlungen hat, wie im Appenzell, wie im Alpstein, dass man den Kind von diesen Bauernhöfen ermöglicht, dass sie in die Schule gehen. Und zwar war der Impuls der, dass sie das Gebiet Kanda kennt haben und dass der Krishna, unser Geschäftsführer, vernommen hat, dass eine Familie 8 Familienmitglieder verloren hat, weil sie eine Pilzvergiftung hatten. Und der Schaman es nicht hat können drehen. Und aus dem heraus ist jetzt eine Schule entstanden mit Hotel, wo 200 Schüler mit den Lehrern während des ganzen Semesters dort sind, das Leben teilen. Und das macht mich so demütig, dass aus dem Schmerz heraus ein Hilfswerk geboren ist, wo mir der Krishna als Hinduist sagt, weisst du, in jedem Kind, das ich sehe, und wir sind dort oben gewesen, kommt mir der Schmerz von meinen Brüdern wieder auf, aber er verwandelt sich. Und ich bin so glücklich, wenn ich das Kind sehe. Und in dieser Verwandlung liegt für mich der Teil, wo ich finde, da ist der Begriff Erfolg falsch, wo ich finde, es macht Sinn, dass man helfen tut. Und das wiederum von Nepal da in die Schweiz. Wie viele Menschen sind betroffen aus einem Schmerz von der eigenen Biografie und fangen da an helfen, genau aus dem heraus. Und das braucht die Welt. Wir brauchen Hirten und Könige, die einander helfen. Und ich habe in Nepal Hirten, Könige erlebt. Das sind Hinduisten, Buddhisten, Christen, die miteinander versuchen, Kind eine Perspektive in dem Land können zu ermöglichen durch Bildungsarbeit. Das macht mich sehr demütig.
Deine Rolle ist da, natürlich Spendengelder zu suchen und zu finden, wo dann die Projekte auch unterstützt. Mittlerweile ist man da ja auch sehr kritisch gegenübergestellt, weil man ja halt einfach vor allem nicht das gehört, was gut läuft, sondern halt vor allem das gehört, was nicht so gut läuft. Was hat dich bewogen, dich genau bei diesem Projekt zu engagieren?
Zufall oder nicht, ich komme ein Telefon über von meinem Kollegen von Basel, wo wir miteinander an dem Daulagier waren, um zu sagen, du, mir, ich sollte das Hilfswerk übernehmen von der Gründerin, hilfst mir dabei. Und dann habe ich gesagt, aus einer nicht überlegten, momentanen Berührtheit, natürlich, da helfen wir. Weil ich will selber üben, wie heisst das, so Entwicklungshilfe zu machen, dass wir einer zukünftigen Generation ermöglichen, ihr eigenes Land aufzubauen. Das versuchen wir mit dem Satcham Nepal. Und da versuche ich, mich wieder zu orientieren, was heisst eigentlich helfen, global gesehen. Ich kann nur sagen, helfen, global gesehen, der Entwicklungshilfe, das ist so sinnvoll. Das ist so notwendig. Und das auszuspielen gegenüber Waffen oder Entwicklungshilfe etc., was man immer wieder hört, das ist so nicht adäquat im Gegenstand des Lebens, global gesehen. Solche Einsichten kann ich nur herholen, wenn ich selber arbeite, vor Ort bei diesen Leuten.
Wenn wir jetzt wieder zurückkommen in die Schweiz, das Jahr jetzt noch mal anschauen, aufhören als Grossmünsterpfarrer, Projekt verfolgen, Lehramt. Stellt man sich dann auch die Frage, du hast gesagt, ja, ich habe verschiedene Projekte, die einen habe ich schon erreicht, die anderen will ich noch weiter verfolgen. Stellt man sich dann auch die Frage, was kommt noch? Und vor allem, habe ich noch genug Zeit, um das, was ich noch möchte machen, auch können zu machen?
Da habe ich vielleicht ein kindliches Vertrauen, ich habe immer so viel Zeit, wie es braucht. Ob ich genug Zeit habe, das ist nicht meine Frage. Aber das andere, finde ich, ist schon etwas, was mich bestimmt, nämlich Neugier auf das, was kommt. Und ich tue die Neugier immer verbinden mit den Menschen, die auf mich zukommen. Und diese Neugier, die habe ich wahrscheinlich, bis ich stirb. Und das führt dich immer wieder auf neue Gleise. Weil die Neugier sind wie Weichen, die dich wieder mit anderen Personen auf neue Wege führen. Und da halte ich sehr viel wahr und vertraue darauf, dass man immer genügend Zeit hat.
Schliessen wir den Kreis, kommen wir nochmal zurück zu Weihnachten, zurück in die Kirche. In der Schweiz glauben immer weniger Menschen daran, an allmächtigen Gott und gütigen Vater im Himmel. An der Weihnachten, hast du gesagt, sind aber die Kirche trotz allem so voll wie nie. Also das heisst ja, sie glauben schon etwas.
Ja, selbstverständlich.
Einfach nicht an Gott und an die allmächtige Figur. Oder wie würdest du jetzt das sagen?
Selbstverständlich glauben sie an Gott. Auch wenn sie sagen, sie glauben nicht an Gott.
Ist es Gott, an das sie glauben? Oder ja, einfach, an, es gibt irgendetwas?
Ja, und dann bezeichnet man das mit dem Namen Gott. Mhm. Was Weihnachten jedes Jahr uns spiegelt, ist, das, was ich bezeichne mit Gott, ist nicht etwas weit aussen, außerhalb der Welt, sondern ist zugleich das Innerste von meiner Seele, weil es wird geboren in dieser Welt. Für mich heisst das, es gibt keine andere Welt als die. Und in dieser Welt, wenn man sagt, ist Gott geboren, und so viele Tausende von Menschen tun jetzt das wieder los mit wunderschönen Weihnachtsliedern, heisst das, dass anscheinend wahr ist, dass das, was auf der Hand liegt, in Wirklichkeit nicht alles ist, sondern etwas unter die Haut geht von dem, was mich überrascht.
Und wieso tun immer mehr das nicht mehr einfach eins und eins ist Kille und der Glaube, sondern das offenbar trennen und sich gleich sagen, nein, ich trete jetzt zu dieser Kille aus?
Weil die Institution Kille nicht das beschreibt, was Weihnachtsgeschichte beschreibt. Die Institution Kille ist die Hüterin von dieser Weihnachtskirche. Und die gibt es in Weihnachtskirche nicht seit 2000 Jahren. Aber der heutige, du und ich, wir unterscheiden ganz klar zwischen Pfarrerinstitution und dem, was wir hüten, nämlich, dass Gott geboren wird bei uns drin. Darum halte ich nicht fest an dieser Form, dass, wenn man sagt, mit tritt aus der Kille, dass man auch den Glauben weggeben will. So habe ich es nie erlebt, wenn ich mit denen, die aus der Kirche austreten, ich das Gespräch suche. Sondern das Urvertrauen in das Größere, wie du das sagst, oder in Gott, das ist uns heute gegeben, dass wir das außerhalb der Institution auch leben können. Ich bin auch, aber der Anwalt dafür, auch innerhalb der Institution sind Menschen da, die das glauben und leben können. Es ist halt wirklich beides heute möglich.
Und wie Weihnachten fließt das halt sehr schön, oder Weihnachten fließt das sehr schön zusammen.
Ja. Also da werden die
Kirchenmauern... Weil die Tradition auch dazukommt, ja,
natürlich.
Oder?
Und die Kirchenmauern werden porös. Das ist wahrscheinlich die Zeit, die am porösesten, am durchlässigsten die Kirchenmauern werden. Ja.
Zum Schluss, das Jahresende bedeutet gleichzeitig auch den Anfang eines neuen Jahres. Ein Haufen nehmen sich da zum Anlass, gute Vorsätze zu nehmen. Ich frage dich jetzt nicht, ob du einen guten Vorsatz dir gemacht hast oder nicht, sondern ich frage dich vielmehr, macht es überhaupt Sinn, sich Vorsätze zu nehmen?
Nein. Sondern es macht Sinn, Sätze zu nehmen, die du nicht als Vorsatz kannst brauchen, wo du über den Haufen rührst, sondern es macht Sinn, dass du diese Tage brauchst, um ein bisschen nachdenken über dich selber, über Gott und einen Gedanken ins neue Jahr hineintragen. Und dem Gedanken, der beim Glockenschlag am Silvester um 12 Uhr dir kommt, dem Gedanken nachgehen. Und dann lass dich überraschen, was passiert.
Das heisst, du kannst mir den jetzt noch gar nicht erzählen, weil jetzt ist erst Weihnachten. Also du drehst den Gedanken, der dir in den Sinn kommt beim Glockenschlag am Silvester, den drehst du ins neue Jahr.
Und du sagst mir im nächsten Jahr irgendwann mal, was dein Gedanke war. Und so, glaube ich, können wir getrost wirklich gehen.
Wir könnten noch abendfüllend weiterreden, müssen aber einen Punkt machen. Lieber Christoph, danke vielmals. Es war wiederum eine grosse Freude. Und danke vielmals, hast du dir Zeit genommen. Philosophische Gedanken über das Leben und ein Jahr, das wieder so schnell vorbeigegangen ist, mit dem Christoph Sittlist. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, danke Ihnen einmal mehr fürs Interesse. Ich wünsche Ihnen jetzt besinnliche und erholsame Festtage und auch ein bisschen Zeit für sich selber. In diesem Sinne, auf Wiedersehen miteinander, machen Sie es gut und bis nächste Woche wieder.